Da spricht ein Manager von einer Dark Factory und er sagt, der gesamte Herstellungsprozess wird im Wesentlichen zu 100% von Maschinen und Robotern betrieben. Dark Factory, das sind Fabriken, die fast ohne Menschen funktionieren und die vom iPhone bis zum E-Auto alles herstellen. Was heißt das für den Arbeitsmarkt und wie sieht es in so einer Dark Factory aus? Das berichtet uns ARD-Korrespondentin Marie von Mallinckrodt aus Peking. Und viele Staatschefs waren in letzter Zeit in China zu Gast. Welche Bedeutung hat das denn für das Land? Darüber spreche ich mit Dr. Marina Rudjak. Sie ist Sinologin an der Uni Heidelberg. Den Podcast findet ihr auch in ARD Sounds. Heute mit mir Janina Werner. Hallo Marie.
Hallo.
Eine Dark Factory, was ist das denn? Also ich stelle mir da irgendwie so was Mystisches vor an einem verlassenen Ort. Ist das denn wirklich so oder ist das nur so eine komische Vorstellung von mir?
Also mystisch ist vielleicht ein bisschen zu romantisch, zumindest so für meinen Geschmack. Da denke ich irgendwie an eine einsame Hütte in nebliger Naturstimmung. Auf jeden Fall sah das Ganze so aus, dass wir in den Outskirts von einer 10-Millionen-Stadt waren, in einer Industriegegend. Und da gibt es eben dieses junge E-Auto-Unternehmen und dann kommt man da auf dieses Gelände, das sieht alles ziemlich sauber aus und fast menschenleer. Und dann kommt man eben in diese große Fabrikhalle, die, sagen wir mal, eher in gedimmtem Licht ist.
Und wie sieht es denn dann so aus in so einer Fabrikhalle und hat dich irgendwas überrascht, hast du irgendwas bemerkt?
Naja, überrascht waren wir, weil wir vielleicht auch ein bisschen naiverweise dachten, ach cool, jetzt kommen wir in eine Dark Factory, da wird es dann wirklich zappenduster sein. War es aber eben nicht, wie ich eben schon gesagt habe. Es war so etwas gedimmtes Licht und ein bisschen enttäuscht waren wir dann schon. Und dann steht man da eben in so einer riesigen Halle, die eine Fläche hat ungefähr von 180 Fußballfeldern. Und es heißt zwar, es sei alles voll automatisiert und man sieht auch sehr, sehr viele Industrieroboter. 800 sind es, so sagen eben zumindest die Mitarbeiter dort. Aber es gibt eben auch 200 menschliche Mitarbeiter, die dann bei der Montage in den Zwischenschritten intervenieren, wenn es hakt. Was mich aber schon wirklich fasziniert hat, ist einfach zu sehen, wie geschmeidig diese Industrieroboter da so leise vor sich hinwerkeln. Und ich habe da auch mal den Manager gefragt, warum das Ganze dann eigentlich Dark Factory heißt, wenn es gar nicht so dark ist. Naja, und er sagt eben so, die Definition einer Dark Factory ist, dass eben alles 100% automatisiert abläuft und hebt dann nochmal hervor, wie viele Roboter man eben jetzt da in dieser Fabrik hat. Aber wie gesagt, in China ist unglaublich vieles auch, wird einfach ausprobiert und dort in der Fabrik ist man zwar schon automatisiert, aber ich fand es dann doch ganz interessant zu sehen, wie viel menschliche Unterstützung es dann eben auch doch noch braucht.
Und sind denn diese Dark Factories die Zukunft? Was ist denn so der langfristige Plan vielleicht auch dahinter?
Also, dass das die Zukunft ist, Janina, so sieht das auf jeden Fall die chinesische Staats- und Parteiführung. Wir wissen jetzt nicht, wie viele es gibt, ne? Aber fest steht, dass einfach wahnsinnig viel investiert wird und eben jetzt auf einmal, wie damals die E-Auto-Firmen und Start-ups, eben solche Dark Factories ja wie Pilze aus dem Boden sprießen. Eigentlich kann man schon sagen, dass jetzt so hochautomatisierte E-Auto-Fabriken, wie wir sie eben gesehen haben, aktueller Standard sind. Und der Ursprung des Ganzen sind auf jeden Fall die langfristigen Pläne der Partei, über die jetzt ja auch immer so viel gesprochen wird, wenn dann zum Beispiel die deutsche Wirtschaftsministerin kommt und sagt, wir müssen mal diese 5-Jahres-Pläne Chinas genau studieren. Und da gab es eben einen Plan 2015, Made in China 2025 hieß der. Und da wurde eben schon ganz klar das Ziel festgehalten, dass man zu einer globalen Hightech-Supermacht werden will. Und ganz im Zentrum stehen da eben die Bereiche KI und Robotik. Und da ist die Idee, dass eben Robotik auch ein zentraler Hebel ist für das wirtschaftliche Wachstum, für die technologische Unabhängigkeit und die, ja, globale Vormachtstellung, also KI und Robotik eben, ne? Künstliche Intelligenz.
Und Was heißt das denn für die Gesellschaft und auch für die Jobs? Weil da werden ja natürlich dann auch viele wegfallen. Gibt es da irgendwie eine Reglementierung?
Ich finde das eine so super spannende Frage, weil sie ja eigentlich uns alle auch berührt, ne? Sozusagen die Weltbürger und Weltbürgerinnen. Und ich glaube, es ist nirgends einfach zu beantworten. In China ist es so, dass ja man sagen kann, viele Fabrikarbeiterjobs sind schon ersetzt. Und es werden auch in Zukunft viele Jobs ersetzt werden. Da gibt es auch erstaunlich offene Studien, würde ich sagen, auch die so aus der chinesischen Staats- und Parteiführung kommen, weil man sich eben dieser Herausforderung auch stellt. Und da gibt es zum Beispiel eine von dem Ministerium für Personalwesen, das ist auch ein interessanter Name, die in 300 Städten geforscht haben letztes Jahr. Und da kam bei rum, dass eben genau in diesen Bereichen, Verwaltung, Finanzen, Sales-Bereich, teilweise schon 10-20% weniger Stellen zur Verfügung stehen, eben wegen dieser ganzen Transformation. Und dann kann man auch noch dazu sagen, auf der einen Seite hast du eine alternde Bevölkerung, eine historisch niedrige Geburtenrate und da ist eben zumindest die theoretische Idee der Partei, dass man eben mithilfe von KI-Technologie trotzdem eine hohe Produktivität erzeugen kann, wenn man weniger Menschen hat. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch eine super hohe Jugendarbeitslosigkeit, über die wir ja hier auch schon berichtet haben. Und genau das birgt auch sozialen Sprengstoff, würde ich sagen, weil die jungen Menschen ohnehin so Probleme haben, einen guten Job zu finden. Und das wird jetzt möglicherweise dadurch natürlich noch schwieriger.
Also kann es dann auch einfach sein, dass man als Arbeitnehmer rausgeschmissen wird und dann durch zum Beispiel einen Roboter ersetzt wird und da gibt es keine Rechte für die Arbeitnehmer zum Beispiel?
Also grundsätzlich hast du in China sicherlich weniger Arbeiterrechte und überhaupt weniger soziale Sicherheit, als wir das in Europa kennen. Ich hatte es ja eben so den darwinistischen Wettbewerb genannt. Also da ist einfach hier das Leben und die Arbeitsbedingungen per se sehr viel härter. Was aber total interessant ist, es gibt jetzt einen Gerichtsfall in Hangzhou, das ist die Hightech-Metropole, da hat auch DeepSeek seinen Sitz, über den auch sehr viel berichtet wurde in den chinesischen Medien. Da hat eben jemand seinen Job verloren wegen dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Diese Person hat dann sich eben gewehrt und hat dann auch geklagt. Und daraus ist dann ein ganzer Prozess entstanden und ein Gerichtsurteil, das eben diesem Arbeiter auch Recht gegeben hat, beziehungsweise eben dann ihn unterstützt hat dahingehend, dass er auch eine Kompensation bekommen musste. Und da das Gerichtsurteil eben besagt, dass Unternehmen vor einem KI-bedingten Stellenabbau eben genau prüfen müssen, ob dieser Mitarbeiter nicht möglicherweise für andere Aufgaben weiterqualifiziert werden kann und eben ja fair weiterbeschäftigt werden kann. Und das heißt, da ist schon eine ziemliche Sensibilität da. Und in China muss man immer mit einbeziehen, wenn so etwas öffentlich berichtet wird und dann eben auch in vielen Staatsmedien erscheint, dann ist das eine Botschaft, die ganz oben die Staats- und Parteiführung in Peking setzen möchte, nämlich den Leuten sagen, wir sehen da nicht einfach drüber hinweg, über diese Sorge, die ihr möglicherweise habt, sondern wir kümmern uns darum. Das ist das, was sozusagen in der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Tatsächlich aber ist es natürlich so, dass viele Menschen ihre Jobs verlieren vermutlich oder eben halt Stellen auch nicht neu besetzt werden oder wie diese Autofabrik, die wir besucht haben. Klar, da stehen jetzt eben Maschinen, das sind normalerweise wären da eben Arbeiter, die diesen Job übernehmen könnten. Und das wird dann aber in den meisten Fällen auch nicht so festgehalten als durch KI-ersetzte Jobs, sondern da heißt es dann in den Statistiken eher unternehmerische Umstrukturierung und so weiter und so fort, weil man auch nicht so gerne möchte, dass eben so eine Zahl das Tageslicht erblickt, die klar beziffert, wie viele Menschen jetzt eben schon ihre Jobs verloren haben.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Chinesen und Chinesinnen aber auch Respekt haben, wenn das Land da so nach vorne prescht bei KI und Robotik, oder?
Ja, ich würde aber dennoch sagen, dass bei all denjenigen hier in China, die ja nur via Handy jetzt mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz zu tun haben, dass die meisten Menschen schon eine ziemlich große Offenheit gegenüber den Entwicklungen haben. Mal ganz abgesehen davon, dass es halt die Parole vom Parteichef ist, Xi, würden sich sowieso wenige trauen, dagegen zu sprechen. Aber es gibt auch Studien dazu, dass die Innovationsfreudigkeit hierzulande größer ist. Aus meiner Sicht ist es eine Mischung aus autokratischer Staat, mangelnde soziale Absicherung und ja eben so eine Wettbewerbsmentalität. Es gibt auch nicht so eine Sensibilität für Datenschutz, weil es einfach nicht so öffentlich debattiert wird auch. Aber die Menschen, für die es total absehbar ist, dass die KI vielleicht bald in ihrem Feld eingesetzt wird, die machen sich natürlich schon Sorgen. Und ich habe neulich mal mit so ein paar jungen Menschen gesprochen, habe da eine junge Sprachenstudentin getroffen und die hat mir Folgendes gesagt. Ja, sie sagt eben, dass sie Französisch studiert in Peking, dass sie eigentlich eben gerne als Übersetzerin später arbeiten würde und sich sie und ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen ja eben schon Sorge machen, Angst haben, dass eben genau ihr Berufstraum möglicherweise von irgendeiner KI dann eben ausgeübt wird. Und ich habe auch eine andere junge Frau gefragt, das war ganz interessant, da war ich auf so einer KI-Messe und da hat ein junger Start-up-Unternehmer seine humanoiden Roboter vorgestellt und da stand also diese Frau staunenden Auges davor und die habe ich eben gefragt, ob sie sich vorstellen kann, so einen humanoiden Roboter vielleicht zu Hause sitzen zu haben, mit dem man sich unterhält, der vielleicht irgendwann auch mal Ersatz für einen echten Menschen sein könnte. Wir kennen ja dieses Phänomen, dass manche Leute schon ChatGPT oder hier in China DeepSeek als ihren Boyfriend oder Girlfriend oder so ansehen. Und die hat mir Folgendes geantwortet. Sie sagt eben, also solange es jetzt nicht wie so ein Sci-Fi-Film rüberkommt, kann sie sich schon vorstellen, dass einfach das mehr auszutesten. Ne? Aber sie sagt eben, es funktioniert nicht, wenn die Menschen die Kontrolle verlieren über die Algorithmen letztlich. Und das ist auch so ein Thema hier in China. Hätte ich auch nicht so gedacht, aber das wird auch relativ viel diskutiert. Zumindest an manchen Unis eben so die ethischen Konsequenzen.
Als wir jetzt so geredet haben, ist mir irgendwie in den Kopf gekommen, dass China ja so ein bisschen auch so Anreize schafft, dass man sich ausprobiert, KI benutzt, Robotik. Und das wirkt wie so eine große Spielwiese. Warum ist das so gewollt?
Das ist letztlich so gewollt, weil es eben ein autokratischer Staat ist, bei dem es von ganz oben die Entscheidung gibt, wir wollen auf diesem Feld in 10 Jahren erreichen, dass wir in ganz vielen industriellen Bereichen, aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen KI und eben Robotik einsetzen. Und ich glaube, da liegt auch so der Kernunterschied zwischen China und Europa oder sagen wir mal China und Deutschland. In Deutschland wird sehr viel und ganz toll geforscht, aber eben nicht so viel ausprobiert. Und in China ist es so, es wird geforscht und man probiert eben auch super viel aus. Und eigene Landesteile und Städte haben auch nochmal ihre eigenen Ziele und 5-Jahrespläne. Da gibt es Investitionsprogramme noch und nöcher, Forschungscluster, wo also Start-ups mit der Lokalregierung und der Uni zusammenarbeiten. Und das führt dann eben dazu, dass es einfach unglaublich viel auf dem Markt gibt, wo dann eben wieder so dieser darwinistische Wettbewerbsmechanismus einsetzt. Ganz viele probieren es aus und nur ein paar davon sind erfolgreich, aber das reicht im Grunde genommen dann eben aus, um dann eben letztlich wahrscheinlich doch in der Praxis sehr viel weiter voranzukommen als jetzt eben in dem Fall Deutschland. Wir sehen das zum Beispiel auch in der E-Auto-Fabrik, in der ich war. Die ganzen Industrieroboter, das sind KUKA-Roboter. Ich weiß nicht jetzt, ob dir jetzt KUKA sofort was sagt. KUKA war mal eine deutsche Firma, die dann eben von einer chinesischen Firma aufgekauft wurde. Gibt ja auch andere Beispiele. Es gab in Deutschland auch Versuche, zum Beispiel Flugtaxis auf den Weg zu bringen. Und in Deutschland hat man das irgendwie probiert und in China hat man es dann tatsächlich eben auf den Weg gebracht, sodass ich, jetzt komme ich nochmal zur deutschen Wirtschaftsministerin, weil die uns hier gerade ziemlich beschäftigt hat mit ihrem Besuch in Peking und jetzt im Süden Chinas, die guckt sich jetzt eben hier so ein Flugtaxi-Unternehmen an und wird das dann bestaunen und sich dann wahrscheinlich von chinesischen Offiziellen erklären lassen, wie sie das machen mit ihren ganz unterschiedlichen Ansatz, Dinge mit wenig Bürokratie und schnelleren Mechanismen auf den Weg zu bringen.
Danke, Marie, für das spannende Gespräch und immer spannend, mit dir zu reden, weil man so verschiedene Eindrücke aus dem Land bekommt. Danke dir.
Sehr gerne.
Und jetzt haben wir gerade schon gehört, wie es in so einer Dark Factory aussieht. Und jetzt wollen wir mal weiterschauen. Viele Staatschefs waren zuletzt zu Gast in China. Welche Bedeutung hat das? Darüber spreche ich mit der Sinologin Dr. Marina Rudjak von der Universität Heidelberg. Hallo, Frau Rudjak.
Hallo, Frau Werner.
Jetzt waren ja schon viele Staatsgäste zu Gast, also Donald Trump, Wladimir Putin, jetzt die deutsche Wirtschaftsministerin Reiche. Was bedeutet das denn auch für China?
Für China ist es ein Zeichen dafür, dass das Land dort angekommen ist, wo Staatschef Xi Jinping es haben wollte, nämlich als eines der mächtigsten Länder der Welt, ohne die heute globale Politik nicht funktioniert. Und genau so wird diese Reihe von Besuchen in kurzer Abfolge hintereinander Donald Trump, Putin, jetzt auch die deutsche Wirtschaftsdelegation gelesen.
Und die Beziehung zwischen Deutschland und China, also Deutschland ist ja sehr abhängig, China ist der größte Handelspartner. Was bedeutet diese Beziehung zwischen den beiden Ländern?
Aus der chinesischen Perspektive, auch wenn Deutschland oder Europa gerade nicht als politisch wichtige Akteure gesehen werden, sind sowohl Deutschland als auch die EU extrem wichtig als Markt. Denn China hat massive Überkapazitäten, die vom eigenen Markt nicht absorbiert werden. Und dieser europäische Markt, einschließlich Deutschland, sind extrem wichtig. Und deutsche Technologie bleibt für China auch nach wie vor wichtig. Deswegen gibt es auch ein großes Interesse, in deutsche Unternehmen zu investieren.
Welche Rolle und Einfluss hat denn auch China in der Welt? Und vielleicht können Sie auch so ein bisschen skizzieren, was ist denn die Strategie Chinas? Was ist so das finale Ziel?
Vielleicht muss man sich zuerst anschauen, was sind eigentlich die Kerninteressen der chinesischen Regierung bzw. der kommunistischen Partei, die an der Regierung ist. Und diese Kerninteressen sind im Wesentlichen drei. Das erste ist politische Legitimation, an der Macht zu bleiben. Und da gibt es eine Art Vertrag zwischen der Regierung und dem Volk. Die Regierung sorgt dafür, dass die Menschen wohlhabender werden und die Bevölkerung hält sich dafür aus der Politik raus. Das zweite Kerninteresse ist das, was die chinesische Regierung als territoriale Integrität bezeichnet. Und das betrifft auch Tibet, Taiwan, Xinjiang, Südchinesisches Meer aus der Perspektive der chinesischen Regierung. Und das dritte Kerninteresse ist ein internationales Umfeld, das stabil ist und für Chinas eigene wirtschaftliche Entwicklung förderlich ist, denn davon hängt ja wiederum die Legitimität der Partei ab. Und aus diesen Kerninteressen leitet sich eigentlich auch Chinas Außenpolitik ab. Es geht darum, ein stabiles internationales Umfeld zu haben mit Ländern, die mit China handeln, in die China investieren kann und die sich vor allem auch nicht gegen China verbünden.
Wie gelingt das denn vielleicht auch, die Bevölkerung ruhig zu halten oder dass die jetzt da mitmacht? Kommt denn dieser wirtschaftliche Aufschwung auch bei der Bevölkerung an?
Der wirtschaftliche Aufschwung kommt bei der Bevölkerung an, aber nicht bei allen gleichermaßen. China bleibt immer noch ein Land riesiger ökonomischer Unterschiede zwischen den Ostküstenstädten, die postmodern wirken und aussehen, und der Tatsache, dass im Durchschnitt das Einkommen immer noch relativ niedrig ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel nach dem 5-Jahres-Plan gesehen, bei dem ja die künstliche Intelligenz eine sehr große Rolle spielt und die Automatisierung, dass es auch in den chinesischen sozialen Medien viele Stimmen gibt, die sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, dass beim Frühlingsfest hier Roboter in der Show auftreten, aber mein eigener Alltag ist relativ schwer. Und wir merken es auch daran, dass die Bevölkerung nicht der Aufforderung der chinesischen Regierung folgt, mehr zu konsumieren oder auch mehr Kinder zu bekommen. Und das sind Zeichen dafür, dass es eben nicht so viel Vertrauen in die Zukunft gibt.
Natürlich gibt es ja auch viele Arbeiter, die ja auch in diesem Land arbeiten. Und wenn jetzt immer mehr Roboter kommt oder KI und die ersetzen soll, ist das nicht dann auch schwierig für die normale Bevölkerung?
In dem Falle ist die Automatisierung die Strategie, mit dem demografischen Wandel fertig zu werden. Denn die Bevölkerung schrumpft massive. Das ist etwas, was der chinesischen Regierung tatsächlich sehr viele Sorgen bereitet, wie man eigentlich die Produktion aufrechterhalten kann bei dem demografischen Wandel und auch angesichts der Tatsache, dass Menschen mit der zunehmenden technologischen Entwicklung natürlich in bessere Jobs wollen. Also da ist nicht unbedingt die Arbeitslosigkeit das Problem, sondern es ist gerade der Grund, also der demografische Wandel, dass die Automatisierung vorangetrieben wird.
Ist das denn dann eher so, dass wir jetzt hier die Roboter sehen, die beim Marathon mitlaufen und dass das eher dann so der Schein nach außen ist, so ein bisschen die Glitzerwelt, aber wenn Sie auch sagen, die normale Bevölkerung lebt vielleicht ja auch oft noch unter der Armutsgrenze oder hat an diesem wirtschaftlichen Aufschwung gar nicht so viel Teilhabe?
Also die Bevölkerung hat durchaus Teilhabe. Aber die Frage ist natürlich, wie? Wir haben jetzt im deutschsprachigen Raum den Roman Ich fahre Pakete in Peking ausgesprochen, der von einem chinesischen Paketfahrer geschrieben wurde. Und der zeigt, was eigentlich die Schattenseiten dieser Ökonomie sind, die auf der einen Seite einem Teil der Bevölkerung sozusagen die sofortige Verfügbarkeit von allem garantiert. Man kann sich in Peking innerhalb kürzester Zeit, nicht nur in Peking, eigentlich chinaweit, alles Mögliche liefern lassen. Aber wer übernimmt diese Arbeit? Und diese Schattenseiten des Booms, das ist das, was einen relativ großen Teil der Bevölkerung betrifft.
Und wie steht denn das Land wirtschaftlich da? Also Aufschwung, haben Sie schon gesagt, es boomt.
Es boomt in dem Sinne, dass es ein Wirtschaftswachstum immer noch gibt.
Aber der ist im Vergleich zu den früheren Zahlen relativ niedrig, bei 4 bis 4,5%. Und China hat jetzt im dritten Jahr in Folge Deflation. Erstmals in diesem Jahr hat in seinem Regierungsbericht der Premierminister das auch zugegeben. Also China hat lange nicht zugegeben, dass es eine Deflation hat. Und es zeigt, dass es zwar auf der einen Seite Wirtschaftswachstum gibt, aber dieser eben bei weitem nicht mehr so robust ist wie früher. Und gleichzeitig gibt es trotz Wachstum eine Wirtschaftskrise. Es gibt Überkapazitäten, es gibt Deflation, es gibt die Immobilienkrise und es gibt eine Bevölkerung, die eben kein zu großes Vertrauen in die eigene wirtschaftliche Zukunft zu haben scheint und eben nicht viel konsumiert.
Und jetzt haben Sie auch schon die alternde Gesellschaft angesprochen. Wie stellt sich denn China darauf ein oder setzt man deshalb auch so viel auf KI, Roboter? Wie muss man sich das vorstellen?
Man setzt genau deswegen so viel auf KI und Roboter, und zwar sowohl in der Produktion, aber auch bei der Frage, wie werden eigentlich ältere Menschen versorgt, wenn sie Pflege brauchen. Wenn Familien inzwischen so aufgestellt sind, dass 2 arbeitende Erwachsene 4 Großeltern versorgen müssen und dann vielleicht auch gar keine eigenen Kinder haben. Und das ist eine ganz große Frage. Also gerade die Pflegefrage ist eine, die in China inzwischen sehr groß diskutiert wird und wo man auch die Hoffnung potenziell auf Roboter setzt.
Gibt es denn auch noch so ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land, also so Megacities? Aber natürlich sieht es auf dem Land ja auch ganz anders aus, oder?
Das Gefälle gibt es, aber man muss auch ganz klar sagen, das Land in China heute sieht ganz anders aus als vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Also auch auf dem Land hat massive Entwicklung stattgefunden, aber das Gefälle gibt es natürlich schon. Wobei jetzt aus deutscher Perspektive man sagen muss, auch auf dem tiefsten Land hat man in China exzellenten Internetempfang. Das, was in Deutschland ja nicht unbedingt der Fall ist. Also auch da, wenn wir an Gefälle denken, ist das Gefälle nicht unbedingt im Technologischen.
Wo denn dann?
Im Einkommen, also sagen der Verfügbarkeit des Einkommens, in dem auf welche Schulen man seine eigenen Kinder schicken kann, welche gesundheitliche Versorgung man sich leisten kann. Theoretisch gibt es staatliche gesundheitliche Versorgung für alle. Praktisch sind es Kosten, die zu einem großen Teil privat getragen werden müssen. Das ist zum Beispiel, also die ganzen öffentlichen Dienstleistungen.
Jetzt hat man ja oft, glaube ich, so ein Bild im Kopf, China ist eben Vorreiter in KI, in Robotik. Ist das denn so oder ist das nur so eine Welt, die wir glauben, dass sie da so Vorreiter sind?
Wenn man China mit Europa vergleicht, ist das Niveau der Durchtechnisierung sehr, sehr, sehr hoch. Und das hat damit zu tun, von welchem Punkt aus China gestartet ist. Denn Technologie bietet viele schnelle Lösungen für Alltagsprobleme. Und viele in China sagen, wir können uns die Komplexität von papiergebundenen, papiergetriebenen, langsamen Prozessen gar nicht leisten, weil wir ja aufholen müssen. Und das Beispiel, das ich immer wieder gerne verwende, weil ich danach gefragt werde, ist, stimmt es eigentlich, dass man in Deutschland noch viele Dinge auf Papier macht? Stimmt es eigentlich, dass es in Deutschland noch Faxgeräte gibt? Und da muss man einfach sagen, ein Land, das per se nicht reich ist, kann sich vieles an langsamen, papiergebundenen Prozessen gar nicht leisten. Und deswegen, ne, gerade aus der Optimierung heraus, gab es in China schon sehr, sehr früh diesen Drang, möglichst viel zu technisieren. Ich erinnere mich, ich war mal bei einer Konferenz, wo es um Stadtentwicklung ging und um Smart Mobility, also wie eine Stadt über Technologie, über KI steuern kann, wo zum Beispiel gerade mehr Busse gebraucht werden oder wo gerade mehr Elektrofahrräder gebraucht werden. Und der Stadtentwickler aus China sagte, wir haben gar keine Zeit, das alles so langsam zu planen. Wir müssen sehen, okay, morgens sind da so und so viele Menschen, da brauchen wir Busse hin. Abends sieht es so und so aus. Und um sozusagen diese drängenden gesellschaftlichen Fragen zu beantworten. Dafür wurde sehr früh auf Technologie gesetzt und da gibt es auch eine große Technologieoffenheit. Und ich glaube, die Herausforderungen, die sich zum Beispiel durch KI ergeben, werden in China nicht unbedingt aus der ethischen oder Werteperspektive diskutiert, sondern eher aus der Perspektive der technologischen Lösbarkeit.
Vielen Dank für Ihre Expertise und das Gespräch und dass Sie uns nochmal eingeordnet haben, wie China zum Beispiel gerade auch wirtschaftlich dasteht. Danke.
Vielen Dank.
Und das war jetzt auch der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da und empfehlt uns auch euren Freunden, damit die uns eben auch hören und finden können. Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie Bundespolitik funktioniert, dann hört doch mal in den Podcast Berlin Code rein. Da entschlüsselt Linda Zervakis Entscheidungen aus dem Bundestag, Kanzleramt und den Parteizentralen zusammen mit dem Team aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ihr findet den Podcast in der ARD-Sounds-App. Und wenn ihr auch mal ein Thema habt, was wir unbedingt machen sollten oder auch Kritik, Anregung, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch gerne eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 28. Mai.